Langstock, der BVN-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V., kurz BVN. Bei Klangstock geht es um Menschen, um Erfahrungen und konkrete Themen. Viele von uns haben einen Langstock und gemeinsam ergeben wir einen Klang. Für Sie. Heute habe ich nicht nur eine Gesprächsperson, sondern gleich zwei. Nämlich Gerd Schwesig, Geschäftsführer vom BVN und Koordinator für Blickpunkt Auge und außerdem die Blickpunkt Auge-Beraterin Ute Spangenberg. Herzlich willkommen, Ihnen beiden.
Hallo zusammen.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne.
Dankeschön.
Ihr beide habt sehr viel Erfahrung mit unserem Beratungsangebot Blickpunkt Auge. Und gemeinsam wollen wir uns diesmal einmal etwas näher anschauen und euch lauschen, wenn ihr das einmal vorstellt. Lieber Herr Schwesig, was genau ist denn eigentlich Blickpunkt Auge?
Ja, ich glaube auch, das muss man erstmal erklären. Denn die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Niedersachsen, aber auch bundesweit, berät ja eigentlich Menschen mit Blindheit, Sehbehinderung oder Schwierigkeiten mit dem Sehen schon seit mehr als 40 Jahren. Das heißt, wir haben im BVN gewachsene Strukturen, was Beratung angeht. Dann gab es in den 90er Jahren die Entwicklung, dass die Blindenvereine im Land gemerkt haben, es gibt ja noch viel mehr Menschen als nur blinde Menschen. Es gibt viel mehr Menschen, die gar nicht blind sind, sondern die schlecht sehen, die sich als sehbehindert empfinden und auch so bezeichnen würden. Und da hat man in den 90er Jahren schon mal einen ersten Schritt gemacht und hat gesagt, eigentlich müssen die Blindenvereine ja auch Blinden- und Sehbehindertenvereine heißen. Und hat dann die Vereine umbenannt, sodass aus den Blindenvereinen die Blinden- und Sehbehindertenvereine wurden, damit wir nach außen hin auch zeigen, dass nicht nur die Blinden, sondern alle Menschen bei uns gerne willkommen sind. Und nochmal 20 Jahre später, also in den 2010er Jahren und dann 2010 spätestens, war klar, das ist der Selbsthilfe und das ist der Beratung der Selbsthilfe nicht gelingt, die große Gruppe der inzwischen neu betroffenen Augenpatienten auch in die Beratung oder in die Selbsthilfeangebote zu holen. Wir, glaube ich, haben schon damals alle miteinander gewusst, dass wir eigentlich die richtigen Tipps und Tricks und auch den richtigen Rat in unserer DNA haben und dass wir weiter wissen oder helfen können, wenn wir Menschen beraten, die beim Augenarzt eine ärztliche Diagnose gekriegt haben. Und jetzt darf man sich vorstellen, all diese Menschen, die ihr Leben lang sehend waren, die berufstätig waren, die Auto gefahren sind, die Partnerschaft und Familie und Freundschaften gepflegt und gelebt haben, haben dies als sehende Menschen getan. Und jetzt haben sie eine Diagnose und ihnen wird klar, sie können schlechter sehen und das wird Auswirkungen haben. Vielleicht auf den Beruf, vielleicht aufs Autofahren, vielleicht aber auch in der Partnerschaft. Aber diese Leute wissen an der Stelle vielleicht, dass sie eigentlich nach Rat fragen müssten. Und diese Menschen haben uns gezeigt, sie hätten sich nie an den örtlichen Blindenverein gewendet. Weil sie sagen, naja, das sind ja die Blinden, ich habe aber nur eine Diagnose und ich werde schlechter gucken können. Der Blindenverein kann für mich ja nicht das Richtige sein. Dann nennen wir es einfach nicht mehr Blindenverein, sondern nennen wir doch unsere Beratung einfach Blickpunkt Auge.
Ja, das waren gleich alle mit dabei. Ne?
Hat man alle mit im Boot. Mhm. Es geht um das Auge, Blickpunkt, Punkt, ja. Wiederum die Punktschrift der Blinden. Also es lässt schon viele Spielereien zu eigentlich, das Blickpunkt Auge. Dann hat man aber gesagt, okay, einfach nur draußen draufschreiben, das reicht uns eigentlich auch nicht. Weil Fragen von Augenpatientinnen und Patienten und Fragen von Menschen, die schlechter gucken können, sind möglicherweise ja tatsächlich auch ein bisschen andere Fragen als die von den blinden Menschen. Ne? Da reden wir über andere Möglichkeiten der Anerkennung von Schwerbehinderung. Wir reden über andere Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Wir reden von ganz anderen Hilfsmitteln. Augenpatienten wollen ja wissen, hat mein Augenarzt mir den richtigen Rat gegeben? Habe ich die richtige Therapie? Kann ich noch irgendetwas machen? Und damit unsere Beraterinnen und Berater dieses Wissen auch haben, hat unser Bundesverband eine Qualifizierungsmaßnahme zusammen mit den Ländern entwickelt und gesagt, okay, wer also offiziell Blickpunkt-Auge-Beratung in Niedersachsen und Deutschland anbieten möchte, der muss sich für diese Beratung erstmal qualifizieren. Das sind ganz häufig Ehrenamtliche, selbst betroffene Menschen, die dann diese Qualifizierungsmaßnahme machen. Und die schenken dem Verband ganz viel Zeit, weil sie über 3 Wochen inzwischen an andere Orte fahren, um dort gemeinsam mit anderen dann eben sich zum Blickpunkt-Auge-Berater zertifizieren zu lassen. Weil es sich bei der Blickpunkt-Auge-Beratung um ein niederschwelliges Angebot handeln soll. Es soll kostenlos sein und es soll qualifiziert und zertifiziert sein.
Mhm.
Frau Schwammbeck, wie sind Sie denn damals zu Blickpunkt Auge gekommen? Sie haben ja genau diesen Weg auch gewählt und haben die Ausbildung gemacht, aber wie war es denn davor?
Davor war es tatsächlich so, die Diagnose Augenarzt, die ich bekommen hatte, ein langjähriger Augenarzt von mir, 20 Jahre, der schleuderte mir dann zum Schluss einfach nur um die Ohren, na, Sie werden blind und Autofahren können Sie auch nicht mehr. Mit so einer Aussage bin ich nach Hause gegangen und habe erstmal mit mir selber gehadert und habe dann irgendwann gesagt, es gibt ja eigentlich so viel Selbsthilfegruppen für allen Kram. Und dann habe ich nämlich im Internet gegoogelt und gesagt, ach ja, es gibt eine Selbsthilfegruppe beim Blindenverein. Nee, da gehst du auf keinen Fall hin. Aber ja, es ist ja einfach über die Straße nur für mich. Der Weg war sehr nah. Und deswegen habe ich gesagt, geh mal hin. Und dann kam ich in diese Gruppe. Ja, und dann waren so 8 oder 9 oder 10 Menschen da. Es war eine kleine Gruppe. Und die damalige Leiterin hat mich erstmal so mit aufgenommen. Jedenfalls war ich nach dem ersten Mal nicht groß berührt davon. Ich habe nur gesagt, naja, mal gucken. Geh noch mal hin. Und irgendwann, da hat Herr Schwesig in die Gruppe gefragt, die Frau Papert, die damals die Gruppe geleitet hat, die verlässt Hannover und sie suchen Nachfolger. Ja. Und meine Frage war eigentlich nur, wie viele Stunden würde denn die Frau Papert investieren in der Woche? Und daraufhin, das muss ja jeder selber wissen, wie viel. Aber ich glaube, damit haben sie mich schon ausgeguckt. Und haben gesagt, die nehmen wir. Die hat schon Interesse. Ich glaube, er hat mir auch damals schon gleich angeboten, wenn ich das mache, dann sollte ich doch auch die Blickpunkt-Auge-Ausbildung machen. Ja. Das hat die Vorgängerin nicht gemacht, aber er fand das ganz gut. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und habe dann gesagt, okay, mache ich. Und dann kann ich dazu sagen, zu der ersten Ausbildung, die ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, Bad Mergentheim war, bin völlig naiv losgefahren, habe meinen Koffer gepackt, saß im Zug und je näher ich dahin kam, ich meine, da können ja auch Blinde sein. Ich habe ja gar keine Vorstellung groß gemacht, sondern ich mache die Ausbildung, weil ich kann ja für mich auch was lernen. Ich habe schon immer ein bisschen ehrenamtlich gearbeitet, nachdem ich im Ruhestand war. Und war hervorragend, war auch gut, dass ich das gemacht habe.
Und das ist jetzt schon 10 Jahre
her? Und das ist jetzt 10 Jahre her, sogar schon 11 Jahre.
Genau, das haben wir gerade festgestellt. Genau, ich muss wirklich zugeben, dass damals es diese Gruppe gab. Das Angebot ist wichtig und es ist so richtig und wir brauchen das. Und wenn dann einem so Menschen begegnen wie die Ute Spangenberg, dann ist das schon so, man guckt natürlich hin und man findet dann sehr schnell heraus, dass sie eben geeignet ist und dass dieses Angebot in der Leitung oder eben in der Übernahme von Beratung die richtigen Menschen braucht. Und Frau Spangenberg, du warst eben so eine, wo ich gedacht habe, Mensch, ihr Leben lang souverän gearbeitet, ehrenamtlich sich bisher auch schon engagiert, eigentlich ist das so die besten Bedingungen, die ein Verband haben kann, wenn er sein ehrenamtliches Engagement ausprägen möchte. Wir investieren ja auch in Menschen. Das heißt, diese Ausbildung der Blickpunkt-Auge-Beratenden, das kostet ja auch etwas. Und deswegen habe ich mich damals wirklich sehr gefreut, habe die Unsicherheit ja auch bei Ihnen, Frau Spangenberg, gespürt. Ja. Aber ich glaube, wir konnten Sie ein bisschen begleiten auch, ne? Und immer wieder auch sprechen und sagen, ja, und wie ist es denn so?
Ja, das haben wir auch gut hingekriegt. Wir haben viele Gespräche am Anfang gehabt. Ich glaube, wir haben uns einmal im Monat zusammengesetzt und viel darüber gesprochen. Ich weiß, als ich das erste Mal die Gruppe leitete, ich hatte Herzklopfen ohne Ende. Es waren auch auf einmal nicht nur 8, es waren eine ganze Menge mehr da. Ja, ich war sehr aufgeregt, aber es klappte und im Laufe der Zeit wurde das auch immer besser mit jeder Ausbildung, die ich noch gemacht habe. In 2015 gab es gleich 2, da in Bad Mergentheim und dann in Halle gleich. Und die letzte war dann in Berlin. Es war auch früher schon 3 Ausbildungen, 3 bis 4 Tage.
Eine gute Woche. Also ich glaube, 3 gute Wochen waren so auf ein Jahr verteilt.
Und dann eben das Zertifikat irgendwann gemacht.
Ja. Aber das heißt, die Ausbildung hat nicht nur geholfen, Zug auf Blickpunkt Auge zu beraten, sondern auch die Gruppe zu bewegen.
Unbedingt. Das Wissen musste ich ja auch erstmal bekommen. Ja. Da ist ja nicht nur die Augenerkrankung, die ich habe, da kann ich ja etwas drüber sagen, weil ich mich ja auch ein bisschen schlau gemacht habe. Das hat schon sehr geholfen, um die Gruppe so leiten zu können, um es auch weitergeben zu können. Ich glaube, ohne diese Grundausbildung wäre das so nicht gegangen.
Herr Schwesig, Sie haben nun gesagt, dass Blickpunkt Auge kostenlos ist, das Angebot. Nun gibt es ja irgendwie heutzutage nichts kostenlos. Ich kann mir vorstellen, da sind einige doch auch eher ein bisschen skeptisch, dass dann da doch nochmal irgendwie versteckte Kosten kommen. Wie ist denn das? Ist das wirklich kostenlos? Und wie können Sie das so überhaupt managen?
Da sprechen Sie eine spannende Frage an. Und ich darf erstmal sagen, ja, das Beratungsangebot ist tatsächlich ein kostenloses vom Verband. Wir beraten nicht nur in eigenen Beratungsstellen oder in unseren Selbsthilfegruppen, sondern Beratung im Verband unter dem Namen Blickpunkt Auge findet auch in anderen Räumlichkeiten in Niedersachsen statt. Also das heißt, unsere Beraterinnen und Berater sitzen dann im Rathaus, in der Augenarztpraxis, im Familienstützpunkt, Seniorenstützpunkt oder in einer Augenklinik und haben dort eine Räumlichkeit und können dort beraten, auch kostenlos. Und wir haben in Niedersachsen auch ein Blickpunkt Auge Mobil. Also das heißt, ein Fahrer, ein Fahrzeug, auf das Fahrzeug geht zu dem Fahrer noch eine Beraterin, ein Berater dazu und dann fährt das in Niedersachsen an all die entlegenen Orte, von denen aus man uns nicht erreicht. Also das heißt, die Ratsuchenden müssen ja teilweise das Autofahren aufgeben, haben im Alter gar nicht genug Angehörige, die sie ständig in unsere Beratung begleiten könnten. Und daraus haben wir die Konsequenz gezogen, dass wir seit 2 Jahren auch mobil unterwegs sind und eben im Flächenland Niedersachsen so unterwegs sind, dass wir auch in die entlegeren Ortschaften kommen und die Leute uns dann dort auf dem Rathausplatz finden oder auf dem Parkplatz vom Einkaufszentrum oder was es auch immer da für einen Ort gibt. Die Beratung wird dann vorher angekündigt. Das sind erstmal die Beratungsformen, die wir haben. Ja, wie finanziert man das Ganze? Zum einen natürlich durch Stiftungsgelder. Aktion Mensch zum Beispiel fördert für die ersten 5 Jahre das Angebot des Beratungsmobils. Sonst könnten wir das kostenlos nicht tun. So ein barrierefrei umgerüstetes Fahrzeug mit einer Broschüren- und Hilfsmittelausstattung, mit einer Möglichkeit drin zu sitzen und zu beraten, kostet über 100.000 Euro. Der Fahrer erhält seinen Lohn. Also das kostet alles Geld und ohne eine Förderung wäre das nicht möglich. Und dem Verband wäre auch dieses gesamte Engagement nicht möglich ohne Spenden und Mitgliedschaften. Wir bieten Beratung kostenlos an und das können wir tun, weil wir für das, was wir machen, auch Spenden erhalten, weil wir zu Spenden aufrufen. Und weil wir natürlich auch, und ich glaube, da gehen wir aber in unseren Gruppen und in unseren Angeboten auch sehr sorgfältig mit um, weil wir natürlich auch über Mitgliedschaft Blinden- und Sehbehindertenverband sprechen mit den Menschen. Vielleicht mögen Sie mal erzählen, dass die Gruppen das teilweise selber regeln.
Genau. Auch in den Gruppen ist es ja so, dass ich immer wieder sage oder wir auch dann sagen, natürlich gibt es die erste Beratung kostenlos. So sage ich das immer. Aber es wäre sehr schön, wenn man dann Mitglied wird. Und es gibt auch Mitglieder, jetzt heutige Mitglieder in der Gruppe, die dann einfach sagen, also ihr werdet doch wohl in den Blinden- und Sehbehinderten eintreten, wenn ihr jeden Monat hierher kommt und hier nur profitiert. Und das hat unheimlichen Vorteil, wenn jemand so tough auftritt und das so sagt. Ich bin ja ein bisschen vorsichtiger in dem Thema, aber ich muss sagen, wenn ich mir heute die Gruppe anschaue, ich glaube, von den 30 Personen sind mittlerweile 25 bestimmt im Blinden- und Sehbehindertenverein eingetreten. Ja. Und das ist doch ein gutes Zeichen, wenn man sowas erreicht oder auch wenn das jeder auch versteht.
Ja, ein wesentlicher Punkt ist vielleicht noch, weil Sie das angesprochen haben mit der Beratung. Die ersten 3 Beratungen, die sind also definitiv kostenlos oder auch das Dabeisein in einer Gruppe, das kann kostenlos geschehen. Der Punkt ist einfach, dass Leute zu Recht ja auch fragen, welche Vorteile haben sie denn, wenn sie aber Mitglied würden. Ne? Also das ist ja okay, jetzt kann man erstmal natürlich auch emotional richtig finden, in einer solchen Gemeinschaft Mitglied zu sein und das mit 10 Euro im Monat zu unterstützen. Das ist der Preis für eine Mitgliedschaft bei uns. Man kann auch förderndes Mitglied werden, wenn man selbst gar nicht betroffen ist. Ne? Dann ist das noch ein bisschen günstiger. Wir beraten und wir stellen ja auch Anträge für die Menschen, ne? Die sagen dann, ich brauche ein Hilfsmittel oder ich brauche eigentlich einen Schwerbehindertenausweis oder so. Häufig kommt es nämlich beim ersten Antrag, beim ersten Schreiben auch zu Ablehnungen. Das sind dann Widersprüche zu führen. Oder manchmal sogar, wenn wir uns sicher genug sind, sind ja auch Prozesse zu führen. Wenn eine Leistung nicht zuerkannt wird, wir aber der Meinung sind, die steht zu, dann wird ja vielleicht auch mal das Gericht bemüht. Und da gibt es eben für alle Menschen, die Mitglieder sind in den Blind- und Sehbehindertenverbänden, eine Rechtsschutzversicherung. Es gibt die Beratungsgesellschaft Rechte behinderter Menschen. Dort arbeiten selbst betroffene Juristinnen und Juristen. also selbst betroffen meint, die sind selbst blind oder sehbehindert oder sitzen im Rollstuhl, haben also eine Einschränkung und vertreten Mitglieder des Verbandes vor dem Sozialgericht oder vor Gericht in allen ja sehbehinderten oder blindenspezifischen Angelegenheiten. Also wir sind keine Scheidungsanwälte oder keine Familienrechtler, aber wenn es eben um Ansprüche also aus der Behinderung gibt, dann können wir diese Prozesse eben auch kostenlos für das Mitglied führen. Und natürlich darüber hinaus, ich erlebe immer, Frau Spangenberg, ich glaube, das ging Ihnen ja auch so, man sucht dann den richtigen Rat. Und das, was Menschen mit ihrer Seheinschränkung auf einmal alles betrifft und was sie eigentlich wissen müssen, das steht natürlich selten in der Tagesszeitung oder wird auch abends in der Tagesschau nicht erwähnt. Ne? Und das heißt, wir als Verband versuchen ja ganz, ganz viele Informationen zu sammeln, zu sortieren, aufzubereiten. Und dann in Form von Magazinen, Newslettern, also in Form von Medien, modernen Medien, am Ende auch durch Podcasts, was wir hier gerade machen. Wir versuchen ja auch, Leuten damit Informationen zu geben, die vielleicht uns jetzt hören und die sagen, Mensch, ja, ich habe doch eine Nachbarin, ich bin selbst betroffen und das ist ja spannend oder so. Also das heißt, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, die Weitergabe von Informationen, davon profitieren eben auch Mitglieder.
Das heißt also, die Beratungen können nicht nur Menschen erfahren, die tatsächlich jetzt schon sehr fortgeschrittene Augenprobleme haben, sondern auch Menschen, die vielleicht noch am Anfang einer Augenerkrankung stehen oder Angehörige haben.
Oder Angehörige. Ganz wichtig, auch Angehörige kommen ja auch sehr oft zur Beratung und wollen eine Beratung, weil die Personen, die sie betreuen, ob das Eltern sind oder Ehepartner, sich scheuen oder eine Hemmschwelle haben, irgendwo anders hinzugehen. Das läuft oft über Partner oder über Angehörige eben auch. Und die kommen dann auch zur Beratung. Ob das telefonisch ist oder ob sie in Gruppen kommen oder direkt zum Verein eben auch kommen und sich zu einer Beratung anmelden. Oder aber, wie ich es jetzt auch erlebt habe, dass die Sozialarbeiterin dann vor Ort hinfährt, um die Beratung vor Ort zu machen, weil derjenige oder diejenige nicht die Möglichkeit hat, hier in das Büro nach Hannover zu kommen oder in die Selbsthilfegruppe zu kommen oder in die Beratungsgruppe oder auch nur ins Mobil zu kommen. Das ist dann schon oft schwierig.
Genau, im Einzelfall machen wir auch zu Hause aufsuchende Beratung.
Genau, verstehe.
Und was Sie sagen, klar, Angehörige sind häufig sogar die Ersten, weil sie natürlich durch die Erkrankung mit betroffen sind. Das ist ja klar. Und oft haben sie am Anfang vielleicht mehr Kraft und können Initiative haben als der Betroffene selber, denn er durchleidet ja einen Prozess. Das muss man ja auch wirklich sagen. Aber nochmal auch zur Ausgangsfrage. Ja, niederschwellig oder ein Angebot niederschwellig bedeutet eben auch, dass Menschen sich schon an uns wenden können, die
Vorsorge.
Vielleicht sogar eine Vorsorge im Rahmen der Vorsorge für sich zum Beispiel haben in der Familie eine Vorbelastung vielleicht. Da hat schon mal jemand den grünen Star oder so. Ne? Und dann kommt man dann zu uns und fragt mal, wie könnte das denn mit mir aussehen? Und an der Stelle reden wir natürlich auch mit den Menschen, sagen aber auch immer, und das ist vielleicht an dieser Stelle auch einmal ganz wichtig, dass unsere soziale Beratung im besten Sinne der Selbsthilfe bedeutet eben ganz wichtig nicht den Ersatz des Augenarztes. Die Beraterinnen und Berater sind geschult, Fragen zu Augenerkrankungen, aber sie und wir werden nie den Weg zum Augenarzt ersetzen. Wir würden immer sagen, besprechen Sie das Thema bitte auch mit dem Arzt. Denn da enden wir einfach. Ne? Wir sind keine Mediziner. Das haben wir nicht studiert. Wir haben uns eben qualifiziert für Erkrankungen auch, aber da müssen wir weiter vermitteln. Und deswegen haben ja auch die Gruppenleitung oder die Beraterinnen und Berater ja auch ein Netzwerk. Wir machen ja das alles nicht alleine, sondern es gibt eine Netzwerkliste auch, sodass jeder, der hier ein Angebot im Bereich von Blickpunkt Auge macht, weiß, wer ist denn in meiner Region hier neben mir da und kann bei Fragen weiterhelfen, die ich selber nicht beantworten kann.
Ja, also, das ist auch wichtig, dass man diese Netzwerkliste dann auch gerade den Neubetroffenen oder den Erstbesuchern auch weitergibt, weil da sind doch viele Telefonnummern, Adressen und dergleichen drauf, die man sich so nicht raussucht, die man auch gar nicht weiß.
Wie ist das denn eigentlich so für Sie persönlich, Frau Spangenberg? Sie haben ja nun auch schon angedeutet, dass Sie selbst betroffen sind. Mhm. Und davon lebt ja auch Blickpunkt Auge, dass Betroffene beraten. Aber man gibt ja doch dann schon sehr früh auch Persönliches von sich preis, obwohl man die Person, die man vielleicht gerade berät, noch gar nicht so richtig kennt oder einschätzen kann. Ist das immer gleich auch eine persönliche Beratung oder können Sie das mit der Zeit schon auch noch ein bisschen dosieren?
Ja, ich glaube, das entwickelt sich im Laufe der Zeit. So diese erste Beratung, die ist ein Frage- und Antwortspiel eigentlich mehr oder weniger. Und Emotionen müssen eigentlich außen vor bleiben. Emotionen kommen erst dann, wenn man die Menschen über viele Jahre schon begleitet. Da ergibt sich dann auch schon mal eine private Situation heraus. Dann kennt man sich schon genauer. Ich würde sagen, jetzt mit meiner Erkrankung, die ich eben jetzt ganz plötzlich bekam, zusätzlich noch bekam, habe ich ja auch lange überlegt, gebe ich das weiter, erzähle ich das oder erzähle ich das nicht? Das ist ja was ganz Persönliches. Aber hier war dann die Entscheidung, da profitieren ja die anderen Betroffenen auch, wenn man das erzählt. Man sensibilisiert sie dafür und das war mir wichtig. Und man gibt immer ein Stückchen von sich auch weiter, von sich persönlich und baut auch irgendwas auf.
Herr Schwesig, Sie haben schon gesagt, dass wir ein Beratungsmobil haben. Daneben haben wir ganze 32 Beratungsstellen in ganz Niedersachsen. Wie hoch ist denn noch der Bedarf? Sollte es eher mehr werden? Wollen wir dabei bleiben? Oder wie ist so der Stand?
Also erstmal freue ich mich, dass wir diesen Stand von 32 Beratungsstandorten überhaupt erreicht haben. Das hätten wir ohne ganz, ganz viele und in Niedersachsen weit über inzwischen 25 qualifizierte Blick- und Augeberaterinnen und Berater ja nie erreicht. Also mein Wunsch wäre natürlich, in Niedersachsen noch mehr zu haben, weil wir davon wissen, dass der Bedarf einfach so groß ist. Manchmal dauert das auch ein bisschen, bis diese Angebote dann überhaupt angenommen werden. Aber jetzt gerade, nachdem wir im Nordosten Niedersachsens zwei Angebote eröffnet haben, habe ich zum Beispiel aus dem Ort Schneverdingen gehört, wo wir eine Beraterin haben, die gleich beim ersten Termin von über 12 Leuten besucht worden ist. Und das zeigt einfach...
Obwohl telefonische Voranmeldung erwünscht
war. Sie sagen es dazu, man veröffentlicht bitte telefonische Voranmeldung, aber da waren dann sehr, sehr viele mehr. Und das ist ja eigentlich erfreulich, wenn Leute den Mut finden zu gehen und wissen, sie brauchen irgendein Rat. Und deswegen glaube ich, wir brauchen in Niedersachsen noch viel mehr. Das Ganze muss natürlich auch koordiniert werden. Das Ganze muss ausgebildet, qualifiziert und auch finanziert werden. Aber grundsätzlich können sich gerne Menschen bei uns melden, die dieses Angebot auf welche Weise auch immer unterstützen wollen. Die sich entweder selbst einbringen wollen oder möglicherweise auch die Möglichkeiten von anderen Unterstützungswegen für uns kennen.
Gibt es einen engen Austausch so mit Berlin, also mit dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, der das ja dann auch organisiert oder auch mit anderen Landesverbänden?
Wir haben einen sehr guten Austausch. Also ich als Koordinator für Niedersachsen mit dem Team aus der Bundesgeschäftsstelle in Berlin stehen in sehr gutem, engen Austausch und es findet auch mindestens einmal im Jahr für alle Länder in Deutschland ein Treffen über 3 Tage in Berlin statt, wo wir uns dann als Koordinierende treffen, wo sich Beraterinnen und Berater treffen und über das vergangene Jahr sprechen und einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Und darüber hinaus, ne, Frau Spangel, gibt es jeden November in Berlin auch für alle bereits zertifizierten Beraterinnen und Berater ein Weiterbildungsangebot, was auch zum Teil verpflichtend ist. Also man verpflichtet sich eben auch einmal im Jahr ein Angebot wahrzunehmen. Und auch der Blindenverband in Niedersachsen macht seinen Beraterinnen und Beratern ein jährliches Angebot in Form von Workshops oder Online-Seminaren zu spezifischen bestimmten Themen nochmal etwas zu hören. Und manchmal gelingt es auch dort, wo in einer Region Niedersachsens schon viele qualifiziert sind, dass die Menschen sich im Sinne der kollegialen Beratung austauschen, dass sie voneinander wissen, sich anrufen und sagen, du, ich hatte da ein Erlebnis, ich habe da einen Fall, wollen wir darüber mal sprechen. Ein Wunsch von mir wäre es, das Angebot von kollegialer Beratung in Niedersachsen auszubauen, also das Ganze zu professionalisieren, dass wir für alle, die im Ehrenamt oder auch im Hauptamt in Niedersachsen Blick- und Augeberatung durchführen, so dieses Netz der kollegialen Beratung wirklich etablieren. Wir haben dazu auch schon mal einen Workshop im Land gemacht und aufgrund von Wechseln in der Zuständigkeit schläft dann so etwas immer wieder ein. Aber ich glaube, dass so etwas für die Beraterinnen und Leitungen von Selbsthilfeangeboten ganz wichtig ist, dass sie sich austauschen können,
ne, Frau Spangenberg? Sollte das eingeführt werden. Das wäre für alle eine große Hilfe, die ehrenamtlich arbeiten.
Genau. Ja, dass er dann zum einen die persönliche Geschichte eben, was wir schon hatten, wie geht man selber dann auch immer, wenn man sich über dieses Thema wieder neu austauschen muss, auch mit seiner eigenen Geschichte?
Oder eben, dass wirklich so Dinge auftauchen, dass jemand schwer krank wird und dann fragt oder ich will nicht sagen erwartet, aber fragt, können Sie mich da ein bisschen unterstützen, egal in welcher Weise, weil keine Angehörigen da sind. Da muss man auch versuchen, den richtigen Weg zu finden. Grenzt man sich da irgendwo ab oder wie kriegt man da am besten dann diese Kurve hin, dass man den Menschen, der Hilfe anfragt, nicht ganz fallen lässt und das Ganze nicht so emotional an sich herankommen lässt. Und dafür ist dann so eine kollegiale Beratung auch sehr, sehr wichtig. Dann kann man sich auch darüber mal austauschen.
Ja. Genau, und so kann man ja auch gemeinsam irgendwie dann Strategien...
So ist es, genau. So sehe ich das auch.
Ist Ihnen denn irgendwie auch eine Beratung noch so besonders im Kopf geblieben, die Sie mal besonders beeindruckt oder auch berührt hat?
Also es gibt viele, die sind berührend, ja. Hauptsächlich bei den Menschen, die, so empfinde ich das, die alleine leben. Auch Menschen, die keine Angehörigen haben oder die Angehörigen weit weg sind. Da gibt es dann schon Themen, wo ich sage, ja, das ist sehr, sehr berührend dann. Es ging ein bisschen an die Substanz auch mal bei mir. Und da musste ich eben auch irgendwann anfangen und sagen, ich muss mich da ein bisschen ausgrenzen. Ich muss die Grenze finden. Wie weit lasse ich das heran und wie weit nicht? Denn ich glaube, wenn man das nicht abgrenzt, kann man keine gute Selbsthilfearbeit leisten. Ich darf nicht zu viel Emotionen hineinbringen. Ich glaube, das ist kein guter Weg.
Ja. Ne?
Man muss ein bisschen Abstand zu dem Ganzen bewahren. Und schlimm finde ich das eben, das hat mich auch berührt, dass im Laufe der Zeit nun 3 Menschen verstorben sind, die wirklich einem ans Herz gewachsen sind über die Jahre, dass man dann da schon ein bisschen innerlich auch trauert. Das empfand ich so. Das ist ja auch so ein Lebensabschnitt, da müssen wir leben und das muss man ja dann auch erstmal lernen, ne? Dass man das in der Gruppe auch kundtut. Aber da muss die Abgrenzung dann eben auch sein.
Ja, aber wie schön, dass es so eine Gruppe gibt, wo man eben dann auch so eine Gefühle auch empfinden kann. Ne? Das ist ja immer wertvoller. Man hat dann Menschen um sich herum, die man mag und die man irgendwie auch ins Herz schließt.
Ja, und ich habe festgestellt, im Grunde genommen brauchen die gar nicht viel Ansprache. Man muss einfach nur zuhören. Die wollen erzählen, die wollen was sagen und man muss im Grunde genommen nur zuhören und dann ist denen schon sehr geholfen. Und das war so gut, dass wir mal reden konnten. Ich habe gar nicht geredet, ich habe zugehört. Aber daran sieht man schon, wie wichtig sowas eben auch ist. Ne?
Das ist leider immer auch etwas, was bei so ärztlicher Beratung immer hinten runterfällt. Ne? Einfach
total.
Der Zeit.
Ja, die Ärzte nehmen sich nicht die Zeit, um über die Krankheit mit dem Patienten sich auszutauschen. Die haben sie ja auch gar nicht. Und die haben auch oft nicht Mitarbeiter in der Praxis oder Mitarbeiterinnen, die dafür ausgebildet werden, die dann sagen, so mit den Neupatienten, den wir jetzt berichtet haben, die hat die Augenerkrankung. Dann machen wir eine halbe Stunde ein Gespräch, um uns über die Krankheit auszutauschen, damit er auch ein Wissen hat oder eben auch sagt, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Menschen, die haben das auch. Die wenigsten Ärzte haben das. Und Patienten, habe ich festgestellt im Laufe der Zeit, sie haben dem Arzt gegenüber eine Hemmschwelle zu fragen. Ich sage immer, ihr müsst fragen.
Vielleicht darf ich da kurz ergänzen, weil das eine tatsächlich ja gemachte Erfahrung von Verband ist und von Ratsuchenden auch, dass eben Ärzte und Sprechstundenhelfende eben die Zeit nicht haben. Und dafür habe ich sogar zum Teil Verständnis, weil sie eben diese Zeit nicht bezahlt kriegen und weil wir wissen, dass unsere Facharztpraxen auch voll sind. Vielleicht, wenn wir hier Zuhörerinnen, Zuhörer haben, die aus dem Bereich Medizin, Arztpraxen kommen, dann hätte ich vielleicht einen Wunsch, dass sie unseren Beraterinnen und Beratern oder den Blinden und Sehbehindertenverband, dem Angebot Blickpunkt Auge, einmal Zeit spenden, um uns ins Gespräch kommen zu lassen, damit wir Sie informieren können darüber, was denn Selbsthilfe sozusagen für Sie tun kann, also für die Praxis tun kann und damit für die Augenpatienten. Patienten tun kann. Denn eigentlich reicht ja am Ende eines Gesprächs, Frau Spangenberg, Sie hatten es gesagt, schöner als der Satz, Sie werden blind und ich kann jetzt auch nichts mehr machen, wäre ja der Satz, ich kann zwar für Ihr Auge medizinisch nichts mehr tun und wo die Reise hingeht, das wissen wir heute nicht. Aber es gibt einen Verband und es gibt Selbsthilfe und Beratungsangebote, an die Sie sich jetzt, wenn Sie möchten, wenden können. Ja, das wäre, glaube ich, Frau Spangenberg, uns beide ein ganz wesentlicher Wunsch, wenn Ärzte oder eben auch die Menschen, die Frauen und Männer an den Anmeldungen wissen, okay, hier ist jetzt jemand mit einer Lungendiagnose und neben uns gibt es eben andere, die sich jetzt neben dem augenmedizinischen Kram aber um alles kümmern können, was daraus für das persönliche Leben jetzt resultiert. Und das muss und kann die Praxis vielleicht eben gar nicht leisten. Das hat auch mein Verständnis. Aber der Wunsch wäre eben, in einer Minute zu sagen, dass es Angebote gibt.
Ja.
Das
wäre
schon ganz wichtig.
Und dann entlässt man ja die Menschen auch viel lieber aus seiner Praxis, wenn man weiß, ihnen wird jetzt an anderer Stelle geholfen.
Das ist meine Vorstellung. Ne?
Genau. Das sollte ja einen beiderseitigen großen Interesse sein.
So ist es.
Ja.
Herr Schwesig, gibt es denn eigentlich Vorhaben für die nähere Zukunft mit Blickpunkt Auge, jetzt auch gerade speziell hier für Niedersachsen?
In der Tat, wir hatten ja das schon an einer Stelle. Ich bin schon bestrebt oder wir sind bestrebt, eben noch mehr Beratungsorte in Niedersachsen zu haben. Das wollen wir schon weiter ausbauen. Wir wollen das mobile Beratungsangebot etablieren und vor allem auch für die Jahre der Förderung hinaus auch sicherstellen. Wir wissen heute schon, das werden wir nie wieder aufgeben können, dieses Engagement. Und da müssen wir uns heute schon überlegen, wie können wir das weiter auch finanzieren. Dann haben wir auch angesprochen heute, dass die Ehrenamtlichen, Frau Spangenbeck, auch sich unbedingt wünscht, kollegiale Beratung in Anspruch nehmen zu können. Und das ist vielleicht auch ein wesentlicher Punkt, den wir in den nächsten Monaten in Angriff nehmen wollen.
Ja, denn ganz viel Erfolg für die großartigen Vorhaben. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Engagement, Frau Spangenbeck. Vielen Dank für das Gespräch.
Wir danken auch.
Sehr schön. Genau, wir danken auch und allen Zuhörenden alles Gute.
Klangstock, der BVN-Podcast, ist eine Produktion des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen e.V., BVN. Redaktion und Schnitt Dr. Petra Christin Bonitz. Wir laden Sie herzlich ein, mehr über den BVN zu erfahren. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.blindenverband.org. Oder auch bei Instagram, Facebook oder YouTube. Wir sind in den Regionen Niedersachsens beratend für Sie da und stehen Ihnen mit unserem Beratungsangebot Blickpunkt Auge beiseite. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann rufen Sie uns an unter 0511 51040 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an klangstock@blindenverband.org.